ARD.
Bevor es hier losgeht, wie immer eine gute Nachricht aus der Welt der Wissenschaft. Und da sind wir ziemlich dicht dran an unserem Thema heute. Es ist nämlich eine gute Nachricht für Teetrinker. Tee aufbrühen ist offenbar ein einfacher Weg, um Schadstoffe aus dem Wasser zu filtern. Also zumindest Schwermetalle wie Blei, Cadmium, Kupfer, sowas. Forschende aus Illinois in den USA haben zeigen können, dass verschiedene Teesorten solche Schwermetalle bei 85 Grad Brühtemperatur zumindest teilweise aus dem Wasser entfernen konnten. Egal ob Grüntee, schwarzer Tee, Kamille oder Räubuschtee.
Ja, das ist gut, weil einfaches Abkochen ja die Schwermetalle jetzt nicht aus dem Wasser holt. Ne?
Genau, es geht nämlich nicht um die Temperatur des Wassers, sondern um die Teeblätter. Die saugen die Schwermetalle offenbar bildlich gesprochen raus, die filtern sie raus, so wie sie umgekehrt ja auch Aromastoffe ins Wasser abgeben können. Also zumindest konnte die Schwermetallbelastung im Wasser gesenkt werden, auch wenn das ehrlicherweise kein 100%-Effekt
ist. Ja, also ich meine, hier gibt es ja tatsächlich auch Grenzwerte fürs Trinkwasser, aber man kennt das ja aus Altbauten zum Beispiel, wenn dann noch Bleirohre sind oder Kupferrohre, dass die dann durchaus auch mal das ins Wasser abgeben können.
Insofern, Tee trinken könnte einen positiven Nebeneffekt haben. Eine gute Nachricht. Und es soll ja durchaus Leute geben, die Tee und Kaffee trinken. Ich bin Corinna Hennig, ihr hört Synapsen, den Podcast, der Gesundheit wissenschaftlich betrachtet. Unsere eigene Gesundheit und die unseres Planeten mit allen Klima- und Umweltaspekten. Und der ein Stück mehr in die Tiefe geht, in die Forschung selbst eintaucht, sich manchmal auch vielleicht ein bisschen mehr Zeit nimmt, als ihr das woanders hört. Synapsen ist ein Podcast von NDR Info für die ARD. Neue Folgen gibt es immer freitags, alle zwei Wochen, überall, wo ihr Podcasts hört. Vor allem natürlich in unserer ARD-Audiothek. Jetzt haben wir schon mit Tee angefangen und wir bleiben auch in der Abteilung Heißgetränke, aber es soll heute um Kaffee gehen. Hoffentlich auch mit ein paar guten Nachrichten, finde ich, denn ich trinke sehr gern Kaffee. Vielleicht ist euch auch aufgefallen, dass es in letzter Zeit relativ viel Berichterstattung über Kaffee gab. Überall hieß es auf einmal, Kaffee ist doch gar nicht so schädlich, wie wir lange gelernt haben. Manche Artikel waren sogar regelrecht euphorisch, dass Kaffee umgekehrt sogar gesund sein könnte. Aber stimmt das auch? Und wenn wir in Zukunft alle fröhlich weiter Kaffee trinken wollen, werden Kaffeebohnen überhaupt quasi unbegrenzt verfügbar sein mit dem Klimawandel? Darüber rede ich heute mit meiner Kollegin Jasmin Appelhans, habt ihr eben schon kurz hier gehört. Oft mit Klimathemen hier, Jasmin, recherchiert aber immer wieder auch zur Ernährung. Mir sind direkt zwei Sachen aufgefallen, als ich angefangen habe, mich auf die Folge heute vorzubereiten. Kaffee ist in letzter Zeit ziemlich teuer geworden. Ich habe mal nachgeguckt, die Lebensmittelpreise insgesamt sind um knapp 3% gestiegen innerhalb des letzten Jahres. Beim Kaffee waren es fast 12%. Und seit 2021, also jetzt in den vergangenen 4 Jahren, sogar um fast ein Drittel. Trotzdem, zweite Beobachtung, nicht nur in Europa, auch weltweit wird offenbar irre viel Kaffee getrunken, Jasmin, und es wird immer mehr.
Ja, also für 2025 und 2026 wird jetzt erwartet, dass der Konsum Rekordwerte von fast 170 Millionen 60-Kilo-Säcken erreichen wird.
Wahnsinn.
Das ist schon viel, ne?
Und so ein 60-Kilo-Sack ist ganz schön groß.
Ja, das stimmt.
Ich mache da kräftig mit, habe ich eben schon kurz gesagt. Ich trinke gern und oft Kaffee, meistens schwarz. Du selber trinkst aber gar keinen, oder?
Nee, also aber nicht, weil ich ihn nicht mag. Das ist eher eine Gewohnheitssache. Also ich komme aus einem Haushalt von Teetrinkenden. Ich bin also einfach gar nicht mit diesem täglichen Kaffeetrinken aufgewachsen. Finde den Geruch aber sehr angenehm, muss ich sagen. Ich mag gern Kaffee riechen. Aber ich vertrage den Kaffee einfach auch gar nicht so gut. Also besonders in höheren Dosen. Ich bekomme dann davon so Herzrasen und so ein beklemmendes Gefühl. Das ist sehr unangenehm. Ich bin damit aber auch nicht ganz alleine, wie ich jetzt bei den Recherchen erfahren habe.
Aha, das ist schon mal der erste Effekt, der ein Fragezeichen aufwirft. Warum genau ist das eigentlich bei manchen so, bei anderen aber nicht? Wir sind hier ja schon zwei Stellvertreterinnen dafür. Und wie kann Kaffee gleichzeitig gesundheitsfördernd sein, wie jetzt es neuerdings immer behauptet wird? Fangen wir mal direkt an mit der Verträglichkeit. Du hast es ja gerade schon angesprochen. Das berichten Leute ja öfter. Bei mir ist es nicht so. Ich werde einfach wach und fühle mich nach dem Kaffeetrinken richtig gut. Woran liegt das, dass das individuell so verschieden ist? Das ist ja nicht nur Einbildung, schätze ich mal. Oder sagen wir mal freundlich Autosuggestion.
Ja, also um das zu beantworten, müssen wir erstmal darüber reden, wie Koffein, das im Kaffee ja ist, überhaupt im Gehirn wirkt.
Mhm, gerne.
Und es ist so, dass das Koffein an bestimmte Rezeptoren im Gehirn andockt, wo normalerweise Adenosin bindet. Mhm. Und Adenosin, das ist ein Abbauprodukt, das entsteht, wenn Energie verbraucht wird. Also das kennt man vielleicht noch aus dem Biologieunterricht, das ATP, das Adenosintriphosphat.
Mhm. Energiewährung des Körpers.
Ne? Genau, genau. Und es ist halt dieser Energieträger im Körper. Also Zucker aus der Nahrung wird ja genutzt, um dieses ATP erstmal aufzubauen. Mhm. Und wenn ein Prozess im Körper dann Energie erfordert, dann wird dieses ATP genutzt und dabei wird dann ADP, also das ATP wird zu ADP, dem Adenosindiphosphat, reduziert.
Viele Begriffe, aber ja, eigentlich ein simpler Prozess.
Genau, richtig. Und bei diesem Prozess, dabei wird halt die Energie frei, die dann genutzt werden kann. Mhm. Und schlussendlich wird dann, wenn Energie in Zellen verbraucht wird, auch Adenosin so frei. Und das Adenosin ist quasi ein Signal an den Körper, du hast dich angestrengt und jetzt ist es sinnvoll, dich auszuruhen. Mhm. Und die neuronale Aktivität, so wird das genannt, die wird dadurch dann gebremst im Gehirn und wir werden müde. Und wenn man jetzt Kaffee trinkt, dann dockt statt des Adenosins das Koffein an diese Rezeptoren an im Gehirn und diese Bremse fällt dann aus. Und
deshalb fühlt man sich dann nach dem Kaffeetrinken wach.
Genau, aber nur unter bestimmten Umständen. Das hat mir David Elmhorst erklärt. Der forscht am Forschungszentrum Jülich genau zu diesen ganzen Mechanismen, wie Adenosin im Gehirn wirkt, also neurowissenschaftlich. Mhm. Der ist vom Hintergrund her eigentlich Nuklearmediziner und ist über radioaktive Tracer, mit denen Bildgebung gemacht wird, zu dem Thema gekommen. Damit kann man dann nämlich zum Beispiel die Wirkung von Koffein im Gehirn dann untersuchen.
Wenn man sich die Studienergebnisse anschaut, dann ist es wahrscheinlich oder im Großteil der Studien so, dass die wachmachende Wirkung des Koffeins nur auftritt, wenn wir vorher ein Schlafdefizit hatten. Das heißt, wenn wir nicht vollständig ausgeschlafen sind, den Schlaf verkürzt hatten oder vielleicht so eine komplette Nacht durchgemacht haben, dann wirkt das Koffein insbesondere sehr gut. Wenn man sich die Wirkung von Koffein bei Personen anschaut, die Möglichkeit hatten, über längeren Zeitraum regelmäßig ausreichend zu schlafen, dann hat das Koffein fast keine Wirkung oder nur in wenigen Studien wird überhaupt eine Wirkung gezeigt.
Ah, okay, das wusste ich nicht. Das erklärt einiges. Mhm. Aber ist man dann wirklich auch aufmerksamer oder hat man nur das Gefühl, dann auch wacher zu sein? Ich sag mal, Kaffee ist ja auch heiß und bitter, das könnte ja auch schon mal einen wachmachenden Effekt haben.
Also das hängt jetzt wohl auch wieder davon ab, ob man jetzt ausgeschlafen ist oder nicht, sagt David Elmhorst.
Für die Wirkung auf die Aufmerksamkeit kann man definitiv sagen, dass das Abschneiden in solchen psychologischen Tests oder in solchen neuropsychologischen Tests sich verbessert durch das Koffein. Also wenn man zum Beispiel eine ganz einfache Aufgabe hat, dass man auf ein Lichtsignal mit einem Tastendruck reagieren muss, also so ein ganz einfacher Reaktionszeittest, dann kann man ganz klar sehen, dass das Koffein die Leistung in diesen Reaktionszeittests verbessert. Wenn man vorher ein entsprechendes Schlafdefizit hatte. Bei ausgeschlafenen Probanden würde man diesen Effekt in den meisten Studien, so wird es berichtet, nicht sehen.
Aber das kann man ja nicht bis ins Unermessliche steigern, oder? Man kann nicht einfach gar nicht mehr schlafen oder sehr lange nicht oder jede Nacht viel zu wenig und das dann über Wochen mit Koffein ausgleichen, oder?
Nee, genau, das funktioniert nicht. Also es gab da mehrere Studien zu aus den USA, vor allem vom Walter Reed Army Institute. Die wollten nämlich gerne rausfinden, wie lange man SoldatInnen mit Schlafentzug noch einsatzfähig halten kann. Und die haben zum Beispiel rausgefunden, dass das 3 Tage lang funktioniert, zu wenig zu schlafen und sich dann noch mit Kaffee wieder ein wenig wacher machen zu können. Aber ab dem 4. Tag wird man dann doch wieder müde und weniger aufmerksam. Okay. Und ja, also es gibt natürlich auch bei langfristigem Gebrauch da auch einen Gewöhnungseffekt vom Körper. Also das geht auch nicht unendlich weiter so.
Also ich muss mich zwischendurch schon mal ausschlafen. Dann hilft der Kaffee beim nächsten Schlafdefizit auch wieder, diesen Gewöhnungseffekt vielleicht abgezogen.
Ja, genau. Aber man muss da auch ein bisschen aufpassen, weil bei zu hohen Dosen reagiert der Körper auch mit Übelkeit, was ja für die Aufmerksamkeit auch nicht unbedingt so besonders gut ist. Und wenn man zu spät am Tag Kaffee trinkt, kann das auch wieder Folgen für die Aufmerksamkeit am nächsten Tag haben.
Dann entfaltet das noch eine Wirkung zu diesem Zeitpunkt, wo wir eigentlich darauf warten, dass das Adenosin uns so müde macht, dass wir einschlafen. Das heißt, es wird unseren Einschlafzeitpunkt verzögern, bis der Koffeinspiegel wieder so weit abgesunken ist, dass der keinen großen Einfluss hat auf die Rezeptoren. Sollte der Koffeinspiegel aber trotzdem noch so hoch sein und wir vielleicht aus einem anderen Grund, weil wir die Nacht davor auch schlecht geschlafen haben, so müde sein, dass wir trotzdem einschlafen, wird es so sein, dass dann aber auch die Schlafstruktur beeinflusst ist. Das heißt, wir werden weniger von dem Tiefschlaf haben.
Genau, da habe ich direkt die Nachfrage. Es gibt ja Leute, die können den ganzen Abend noch Kaffee trinken und schlafen trotzdem ein, wegen dem Schlafdefizit zum Beispiel. Das war bei mir früher auch so. Ich habe davon nichts gemerkt. Da ist dann die Schlafqualität aber trotzdem beeinträchtigt, ohne dass wir das bewusst merken.
Ja, es gilt vor allem für Leute, die das normalerweise nicht machen und dann halt irgendwie abends Kaffee trinken. Und da ist dann der Tiefschlaf schon beeinflusst.
Okay.
Also das beeinflusst diese Phasen auch. Das ist so ein bisschen wie bei Alkohol auch. Also das merken wir ja nicht unbedingt. Aber der Schlaf ist nach dem Alkoholtrinken ja auch weniger erholsam, weil man weniger Tiefschlafphasen hat.
Okay, es ist also so oder so nicht immer eine gute Idee, abends noch Unmengen Kaffee zu trinken. Wenn man dran gewöhnt ist, ist es ein bisschen einfacher und wenn man nicht zu den empfindlichen Leuten gehört. Aber wie kommt es denn, dass manche das mit dem Schlaf gar nicht merken?
Ja, da sind wir wieder bei dem Thema individuelle Unterschiede. Also es gibt nämlich nicht nur einen Adenosinrezeptor, das hat mir David Elmholtz erklärt. Es gibt verschiedene Adenosinrezeptoren und da auch wieder verschiedene Mutationen bei diesen verschiedenen Rezeptoren, die dazu führen können, dass Menschen unterschiedlich empfindlich reagieren. Also die Bevölkerung ist da quasi in drei Gruppen eingeteilt, was die Empfindlichkeit angeht. Der größte Teil der Bevölkerung, das sind ungefähr 60%, die haben keine Mutation und sind deshalb relativ unempfindlich, was Koffein angeht. Und dann gibt es aber noch zwei Gruppen von jeweils ungefähr 15-20%, die auf einem Allel oder sogar auf beiden Allelen Mutationen für die Empfindlichkeit gegenüber Koffein haben.
Also Allel, vereinfacht gesagt, Genvarianten an einer bestimmten Stelle der DNA,
genau,
auf einem bestimmten Genabschnitt.
Diese beiden kleineren Gruppen, bei der ist die eine so empfindlich für das Koffein, dass die in hohen Dosen Angststörungen häufig entwickeln. Das muss nicht unbedingt eine voll ausgeprägte Angststörung sein, aber es ist sehr unangenehm für diese Personen, hohe Dosen Koffein zu sich zu nehmen. In kleineren Dosen ist immer dosisabhängig natürlich, aber das heißt, wenn man diese Genotypisierung durchführt, also diese Bestimmung dieser Mutationen bei den Personen und dann mit denen spricht und sie sich über diesen Koffeinkonsum unterhält, dann sagen die, nee, ich mag eigentlich kein Koffein, ich vermeidet das einfach. Der Grund dahinter ist aber, dass das wirklich dann so zu unangenehmen Reaktionen führt.
Angststörungen, das habe ich nicht gewusst, klingt ganz schön heftig. Mhm. Aber es ist fast ein bisschen so, wie du das für dich beschrieben hast, ne? Dass du dich einfach nicht wohlfühlst nach dem Kaffee trinken körperlich. Das war mir so gar nicht klar, dass das deutlich weitergehen kann als einzelne somatische Reaktionen.
Ja, das hat für mich wirklich auch viel erklärt. Mhm. Also ich hatte das vorher auch noch nie so gehört, dass man von Koffein wirklich so Angstsymptome entwickeln kann. Ne? Und ja, ich vermute, dass ich wohl genetisch zu dieser Gruppe gehöre, ist bei mir aber wirklich auch dosisabhängig.
Und was ist mit der zweiten von diesen beiden kleineren Gruppen, die empfindlich sind?
Also die andere kleinere Gruppe mit nur einer Mutation, die spürt das auch deutlich, aber anders. Das ist so eher der Klassiker, über den wir schon gesprochen haben, also dass man schlecht einschlafen kann. Aber dazu kommt auch noch zu diesen ganzen Sachen, dass es diese verschiedenen Rezeptoren gibt, dass man meistens im Laufe des Lebens immer weniger Adenosinrezeptoren hat.
Das heißt, je älter man wird, desto unempfindlicher wird man tendenziell gegenüber Koffein?
Ja, genau. Und das erklärt natürlich auch so ein bisschen individuelle Unterschiede, was die Empfindlichkeit angeht. Und manche Menschen haben auch eine sogenannte paradoxe Wirkung von Koffein. Das wirkt dann nicht aufputschend bei denen, sondern die Menschen werden davon dann eher ruhiger.
Ah, das klingt tatsächlich paradox. Und hängt das dann auch wieder von den Genen ab?
Jein, also das sind vor allem Menschen mit einer ADHS-Diagnose, die das berichten. Und das ist auch nicht bei allen so. Also einige berichten auch, dass Koffein überhaupt keinen Einfluss auf sie hat. Aber bei vielen hat es doch eher einen beruhigenden Effekt.
Das heißt ja aber, das könnte man doch eigentlich womöglich auch therapeutisch nutzen bei ADHS.
Ja, das meint auch David Elmhorst.
Wir hatten auch schon immer mal überlegt und diskutiert, ob es nicht sinnvoll sein könnte, bei ADHS hohe Dosen von Koffein einzusetzen. Denn eine der medikamentösen Therapien mit dem Ritalin ist ja, man benutzt ein Aufputschmittel. Und das Aufputschmittel hat eher diese dämpfende Wirkung. Tatsächlich könnte das funktionieren, dass man hohe Dosen von Koffein einsetzen würde bei diesen Patienten, um den ähnlichen Effekt wie mit dem Ritalin zu erzeugen.
Ah, das ist eine interessante Parallele. Das ist vermutlich ja vielen Menschen gar nicht so klar. Ritalin hat ja eigentlich bei Menschen ohne ADHS-Disposition einen aufputschenden Effekt.
Genau.
Aber beim Koffein ist man noch nicht so weit, forschungsmäßig?
Genau, ja. Also es gibt da insgesamt noch wenig Forschung zu. Es gab in 2011 mal eine Studie mit Ratten, die darauf hingedeutet hat, dass Koffein helfen könnte, die Konzentration bei ADHS-Symptomen zu verbessern. Mhm. Und es gab auch eine kleine Studie mit Menschen, die Tee getrunken haben und bei denen sich dann die Konzentration verbessert hat.
Aber das reicht natürlich noch nicht, um eine Therapie abzuleiten.
Nein.
Tee hast du eben gesagt, das ist aber ein gutes Stichwort, weil Koffein ist ja nicht nur in Kaffee enthalten.
Nee, also auch zum Beispiel in grünem Tee, in Schokolade und in Energy Drinks zum Beispiel.
Schokolade ist ein Stichwort für Kinder, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Mhm. Beim Tee kennt man das unter dem Begriff Tein.
Ja, das hat man lange so genannt und auch gedacht, dass das ein anderer Wirkstoff ist. Das hat sich aber gezeigt, dass es derselbe Wirkstoff ist. Der wirkt nur ein bisschen anders in den unterschiedlichen Getränken und auch in den Lebensmitteln wie Schokolade auch ein bisschen anders. Mhm. Also im Tee ist es nämlich zum Beispiel so, dass grüner Tee neben Koffein auch zum Beispiel die Aminosäure L-Theanin in relativ großen Mengen enthält. Und das hat eher eine beruhigende Wirkung. Und das Koffein wirkt dann gar nicht so doll, wenn man grünen Tee trinkt. Dazu kann Koffein im Kaffee schon direkt im Magen resorbiert werden und deshalb besonders schnell und stark wirken. Mhm. Und das Koffein ist im Tee aber noch an Polyphenole gebunden und wird deshalb erst im Dünndarm aufgenommen. Okay. Und im Tee ist ja weniger Koffein insgesamt als im Kaffee bei gleicher Menge, aber das Koffein wirkt selbst bei gleicher Menge tatsächlich nicht so schnell und stark im Tee und dafür dann aber länger. Also wenn man empfindlich ist, sollte man auch nicht zu spät am Abend Tee trinken.
Wie ist das denn mit Kaffee und Sucht? Kann man von Kaffee wirklich süchtig werden, wie es oft heißt?
Ja, das ist so ein bisschen umstritten, ob Kaffee jetzt als Droge gewertet werden kann und ob er süchtig macht.
Okay, der Begriff Droge, der klingt natürlich auch heftig in dem Zusammenhang, zumal das ja für die meisten Menschen und soweit ich weiß nach WHO-Definition auch zumindest impliziert, dass eine Substanz massiv in den Organismus eingreift, im Alltagsverständnis vielleicht sogar giftig ist.
Naja, also die Definition von der WHO ist eben, eine Droge ist jeder Wirkstoff, der in einem lebenden Organismus die Funktionen zu verändern vermag und eben kein Nahrungsmittel ist. Ja. Und die Funktionen verändern kann ja erstmal sehr viel. Also das können sehr viele Stoffe. Zucker zum Beispiel verändert unglaublich viele Funktionen im Körper, ist aber eben auch ein Nahrungsmittel. Mm, ja, also wo wir eben über Sucht sprachen, Kaffee erfüllt schon auch Kriterien der Sucht. Also wir haben hier ja in den Synapsen kürzlich auch eine Folge zum Thema Alkohol gemacht. Und da habe ich in der Recherche gelernt, dass es für eine Sucht 3 Kriterienpaare gibt.
Und wenn die in Teilen jeweils erfüllt sind, jetzt mal vereinfacht gesagt, dann kann man sagen, liegt eine Sucht vor.
Mhm, genau.
Wir können das ja mal für einen Kaffee durchgehen.
Gerne. Also, das erste Kriterienpaar ist, dass es eine Toleranzentwicklung und oder Entzugssymptome gibt. Mhm. Und das trifft ja für die meisten Menschen zu, die regelmäßig Kaffee trinken. Also es gibt da ja einen Gewöhnungseffekt an Kaffee und man muss da dann immer mehr Kaffee trinken, um denselben Effekt zu erreichen. Und Menschen, die vorher regelmäßig Kaffee getrunken haben und dann damit aufhören, die haben meistens schon auch leichte körperliche Entzugserscheinungen. Also sowas wie Zittern oder Kopfschmerzen, das Gefühl von Niedergeschlagenheit, Konzentrationsstörung und so weiter. Und da kann man also wahrscheinlich schon sagen, dass das Kriterienpaar von vielen regelmäßigen Kaffeetrinkenden schon erfüllt wird.
Okay. Das hat mir tatsächlich eine Kollegin gerade genauso erzählt mit diesen Entzugserscheinungen. Ich glaube, ich bin eine glückliche Insel. Ich kenne das von mir selbst nicht.
Zu Glück, ja.
Ich trinke wirklich regelmäßig morgens 1 bis 2 Kaffee und das funktioniert immer ganz gut. Und wenn ich mal keinen Kaffee trinke, dann macht das aber auch nichts. Mhm. Kaltes Wasser ins Gesicht tut es auch, sag ich mal. Also da sieht man schon, wie unterschiedlich das sein kann. Was ist mit dem zweiten Kriterienpaar?
Also das zweite Kriterienpaar ist, dass es Suchtverlangen, also dieses sogenannte Craving und oder Kontrollverlust gibt. Und Kontrollverlust ist nach Kaffeetrinken ja eher selten der Fall.
Zum Glück.
Aber ja, Craving kenne ich jetzt aus dem Bekanntenkreis schon auf jeden Fall sehr gut. Also teilweise gibt es da schon ein nervöses, ja, ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee oder können wir jetzt bitte mal ins Café oder ohne meinen Kaffee am Morgen geht da gar nichts und so weiter. Also es könnte schon auch für viele Kaffeetrinkende erfüllt sein.
Mhm. Was ist mit dem dritten Kriterienpaar?
Also das dritte Kriterienpaar ist die Vernachlässigung von Verpflichtungen und Vergnügen zugunsten des Substanzkonsums und fortgesetzter Substanzkonsum trotz schädlicher Folgen.
Also dass man immer weiter Kaffee trinkt, obwohl es einem nicht gut geht.
Genau, also obwohl man schon gesundheitliche Effekte merkt. Und da gab es vor einer Weile schon eine Übersichtsstudie, wonach manche Menschen von Koffein eben abhängig werden und nicht aufhören können, Koffein zu sich zu nehmen, obwohl sie ganz offenbar auch gesundheitliche Probleme dadurch hatten. Zum Beispiel, weil sie viel zu viel Kaffee getrunken haben oder weil sie sehr empfindlich auf Koffein reagiert haben und trotzdem nicht aufgehört haben, ihn zu trinken.
Ich muss trotzdem noch mal lachen an der Stelle. Vernachlässigung von Verpflichtungen ist als Kategorie im Zusammenhang mit Kaffee natürlich
schon schön,
ein bisschen herrlich. Aber ja, die Ergebnisse dieser Übersichtsstudie, das klingt schon so ein bisschen mehr nach Sucht.
Ja, also Koffein wird deshalb auch teilweise als die am häufigsten konsumierte psychoaktive Droge der Welt bezeichnet. Mhm. Also man muss jetzt natürlich sagen, dass Koffein in der Welt der psychoaktiven Drogen schon eher den vielleicht am harmlosesten erscheint. Und ja, also Koffein wird aber, das muss man auch sagen, zum Teil schon als sogenannter Neuroenhancer eingesetzt.
Das ist ja gerade so ein Trend, Neuroenhancing, mhm, dass manche Leute versuchen, ihre geistige Leistungsfähigkeit mit psychoaktiven Substanzen zu steigern.
Genau, und dafür wird dann zum Teil eben, werden dafür illegale Drogen eingesetzt, also sowas wie Ketamin oder Speed, aber zum Teil eben auch legales wie Guarana oder eben auch Koffein. Mhm. Und das wird dann genutzt, um bei der Arbeit oder beim Lernen dann leistungsfähiger zu sein oder teilweise dann auch vor dem Sport genommen, um da dann noch mehr Leistung bringen zu können. Meistens nehmen die Leute dann aber nicht Kaffee dafür, sondern eher Koffeinpulver in hohen Dosen.
In hohen Dosen heißt, das ist dann schon eine ganz andere Hausnummer, was das Koffein angeht, als ja, in so einer Tasse Kaffee.
Auf jeden Fall. Also das Bundesinstitut für Risikobewertung, das hat im Oktober auch vor diesem Koffeinpulver deshalb gewarnt. Denn das Problem ist vor allem, dass das Koffeinpulver extrem hoch dosiert ist, mhm, und man sehr feine Waagen braucht, um die Dosis überhaupt richtig einteilen zu können. Und das führt dann halt immer mal wieder zu versehentlichen Überdosierungen. Und das kann dann im Extremfall auf ganz viele Sachen wirken, also zum Beispiel auf das Zentralnervensystem mit Bewusstseinsstörung bis hin zu Koma, auf das Atmungssystem bis hin zu Lungenödem, auf das Herz-Kreislauf-System mit schweren Herzrhythmusstörungen, auf Nieren bis hin zu Nierenversagen.
Okay, also alles eigentlich.
Genau. Also in Deutschland kommt es auch ganz selten mal zu wirklich schweren Koffeinvergiftungen, muss man sagen. Also es gab da wohl zum Beispiel mal eine junge Frau, die nicht wusste, wie die Dosierempfehlung bei dem Pulver ist. Und die hat dann statt einer Messerspitze voll versehentlich 2 Teelöffel von diesem hochkonzentrierten Pulver genommen. Und die ist dann trotz intensivmedizinischer Behandlung leider verstorben.
Ist auch ein gefährliches Feld, ne? Weil es so dicht dran ist am normalen Kaffeetrinken, mhm, dass man dann so lax irgendwie gar nicht das wie ein Medikament dosiert, mhm, quasi, sondern wie Nahrungsmittel, wo man sagt, naja Gott, viel hilft viel so ungefähr.
Ja, ja, ja.
Aber so eine tödliche Vergiftung mit Kaffee, also mit dem Getränk selbst, ist grundsätzlich schon rein mengenmäßig komplett unwahrscheinlich.
Ja, also dafür müsste man schon 75 bis 100 Tassen Kaffee in sehr kurzer Zeit trinken, um da überhaupt irgendwie einen schädlichen Effekt, okay, zu erreichen. Also ja.
Das schafft man schon von der Flüssigkeitsmenge gar nicht. Mhm. Du hast auch gesagt, dass Neuroenhancement bei Kaffee nur bedingt funktioniert. Manchmal wird Koffein aber ja tatsächlich sogar aus gesundheitlichen Gründen empfohlen. Jetzt mal vom theoretischen Einsatz bei ADHS, mhm, abgesehen.
Ja, das stimmt. Also zum Beispiel bei Migräne. Mhm. Das ist so ein bisschen kompliziertes Feld, weil Koffein sowohl gegen Migräne helfen kann, als auch Attacken aber auch auslösen kann. Das ist dann individuell auch sehr unterschiedlich. Also es gibt Menschen, die Migräne bekommen, wenn sie Kaffee trinken. Mhm. Das ist dann richtig ein Trigger. Und viele Menschen, die regelmäßig Kaffee trinken und Migräneattacken auch kennen, die bekommen Migräne, wenn sie den Kaffee dann mal weglassen oder zu einer anderen Zeit als normal trinken.
Kann aber auch akut helfen bei diesen Menschen, die positiv auf Kaffee reagieren, dass man Kaffee trinkt, wenn man merkt, dass man eine Migräneattacke,
genau,
bekommt.
Genau, also dieses Koffein wirkt ja auf die Gefäße und verengt sie auch. Mhm. Und der Hauptgrund, warum die Migräne so schmerzhaft ist, ist ja, dass sich die Gefäße im Gehirn erst verengen und dann halt schmerzhaft weitstellen. Mhm. Und da kann das Koffein dann gegenwirken. Ja, also Koffein kann aber darüber hinaus auch helfen, Kopfschmerzmedikamente effektiver zu machen. Da wird allerdings zum Teil wieder vorgewarnt, weil die Gefahr von der Abhängigkeit dadurch dann höher ist, wenn man dann noch diesen Koffeinkick bekommt von den Schmerzmitteln.
Okay, also am besten mit dem Arzt besprechen,
genau,
oder der Ärztin.
Auf jeden Fall. Mhm. Wo es aber auch noch als Medikament eingesetzt wird, allerdings auch nicht in Form von Kaffee, ist bei Frühgeborenen. Da hilft nämlich Koffein, die Atmung zu stabilisieren. Mhm. Und es gab auch Studien, wonach Kaffee trinken nicht nur in geringem Maße auch hilft, Parkinson zu verhindern, sondern auch die Symptome von Parkinson zu lindern.
Also relativ viele Ansatzpunkte. Wer weiß, was da in der Zukunft noch rausgefunden wird.
Ja, das stimmt.
Nochmal zurück zur Verträglichkeit von Kaffee. Da geht es ja nicht nur um die Wirkung aufs Nervensystem, sondern zum Beispiel auch auf die Verdauung und das Herz-Kreislauf-System, mhm, oder? Manche kennen vielleicht diesen Effekt, dass sie nach dem Kaffeetrinken morgens erstmal dringend zur Toilette müssen. Hat das mit dem Koffein zu tun oder mit anderen Stoffen, die im Kaffee drin sind, zum Beispiel Aminosäuren?
Ja, da geht es wohl auch eher um die anderen Stoffe, die da drin sind. Also es gibt nämlich in Kaffee auch Polyphenole, Aminosäuren, wie du gerade gesagt hast, die Terpene, Melanoide und Ballaststoffe. Also wie genau der Mechanismus ist, ist noch unklar. Es scheint aber so zu sein, dass einige Stoffe die Ausschüttung von Hormonen fördern, die den sogenannten gastrokolischen Reflex auslösen. Also das wirkt dann auf den Darm und man muss aufs Klo.
Passiert das dann so auch bei entkoffeiniertem Kaffee? Wäre ja logisch.
Ja, bei entkoffeiniertem Kaffee schon, bei Tee aber zum Beispiel nicht.
Okay.
Und deswegen scheint es also nicht am Koffein zu liegen, obwohl das den Effekt auch noch verstärken kann. Das ist aber auch wieder individuell sehr verschieden. Es gibt da Menschen, die da extreme Effekte spüren und deshalb auch keinen Kaffee trinken. Wieder andere, die den Kaffee dann morgens gern auch mal so als Abführmittel nutzen. Und dann Menschen, die da gar nichts spüren, keinen Unterschied.
Also Vorsicht vor dem beliebten Spiel, das kann nicht stimmen, bei mir ist das ganz anders.
Ja,
was ich allerdings von mir selbst kenne und deswegen als Frage mal mitbringen möchte in den Podcast, ist die harntreibende Wirkung von Kaffee. Mhm. Also morgens ein oder zwei Tassen und gefühlt rauscht dann literweise Flüssigkeit durch mich durch. Mhm. Es hieß ja zum Beispiel auch sehr lange, dass Kaffee dem Körper Wasser entzieht. Was hat es damit auf sich?
Ja, also das ist auch überholt inzwischen. Also es ist wohl so, dass es kurzzeitig schon Effekte gibt. Das liegt teilweise wieder auch an den Adenosinrezeptoren. Mhm. Die gibt es nämlich nicht nur im Gehirn, sondern auch in anderen Organen, also zum Beispiel im Herz, in den Blutgefäßen und auch in der Niere. Und wenn das Koffein bei den Rezeptoren in der Niere andockt, dann filtert die Niere schneller.
Mhm.
Und letztendlich ist es dann auch ein indirekter Effekt, weil sich die Gefäße zusammenziehen. Schlussendlich führt das dann alles dazu, dass Kaffee schon harntreibend ist. Der Effekt lässt aber schnell nach. Also es macht dann über den Tag verteilt fast keinen Unterschied mehr. Und es ist also ein Mythos, dass Kaffee besonders stark dehydrierend wirkt.
Okay, das haben wir vielleicht auch alle schon mitgekriegt, dass man mittlerweile sagt, man darf Kaffee für den Flüssigkeitshaushalt dazuzählen.
Mhm.
Ich muss aber trotzdem nochmal nachfragen. Wenn ich jetzt von diesem subjektiven Eindruck, den ich eben geschildert habe, ausgehe, dann scheint mir der Saldo trotzdem ein negativer. Also man pinkelt quasi viel mehr aus, als man aufnimmt an Flüssigkeit. Und deswegen erschien mir diese These, dass Kaffee dem Körper Flüssigkeit entzieht, auch lange ziemlich plausibel. Wie kann das dann sein, dass man jetzt sagt, nee, man kann Kaffee einfach dazu addieren zur Flüssigkeitsaufnahme?
Ja, also das, was du jetzt geschildert hast, das ist wirklich ein subjektiver Eindruck, den viele Leute haben, weil dann eben viel auf einmal ausgeschieden wird, statt über einen längeren Zeitraum.
Okay.
Und das macht dann in der Summe eben keinen großen Unterschied. Mhm. Also es gab eine Studie, in der männliche Probanden entweder 4 × 200 ml Kaffee, also insgesamt 800 ml am Tag getrunken haben, oder stattdessen eben dieselbe Menge Wasser. Und es gab da überhaupt keinen Unterschied im Flüssigkeitshaushalt der Probanden.
Spannend.
Zum Schluss, genau. Eine andere Studie hat schon Effekte gesehen, aber erst nach mehr als 6 Tassen Kaffee am Tag.
Okay, also da bin ich auch aus.
Sehr viel. Ne?
Und wie ist das mit dem Herz-Kreislauf-System? Du hattest ja zum Beispiel vorhin gesagt, dass du Herzrasen von Kaffee bekommst und damit anscheinend ja nicht allein bist nach deiner Recherche.
Genau, also das ist auch individuell sehr verschieden und auch auf jeden Fall eine Frage der Dosis.
Mhm.
Also das hängt dann zum Teil auch wieder mit diesen Adenosinrezeptoren zusammen. Die gibt es ja auch im Herzen, habe ich ja eben schon gesagt. Und das Koffein besetzt da die Rezeptoren und verhindert, dass sich der Herzschlag durch das Adenosin dann verlangsamt.
Mhm.
Es kann aber auch da wieder sein, dass Menschen da besonders empfindlich sind und andere das gar nicht spüren. Insgesamt ist die Studienlage so, dass Kaffee langfristig jetzt nicht besonders schlecht fürs Herz zu sein scheint. Sogar 6 Standardtassen Filterkaffee, da sind sie wieder pro Tag, sind da wohl auch unbedenklich. Also das gilt wohl selbst für PatientInnen, die herzkrank sind. Und es scheint auch nicht so zu sein, dass Kaffee jetzt irgendwie Vorhofflimmern auslösen würde oder so.
Wie sieht es mit dem Blutdruck aus?
Auch da eher Entwarnung. Es ist zwar so, dass das Koffein im Allgemeinen den Blutdruck ansteigen lässt. Es scheint aber so zu sein, dass die anderen Stoffe im Kaffee dem entgegenwirken und das quasi ausgleichen.
Mhm.
Und selbst Menschen mit schon einem hohen Blutdruck haben dauerhaft da keine Erhöhung. Es gibt da auch viele andere Mythen, was das Kaffeetrinken und die Gesundheit angeht. Ne? Also Kaffee scheint weder krebserregend zu sein, noch den Insulin- oder den Cholesterinspiegel zu erhöhen. Also da auch Entwarnung.
Okay, es ist ein komplexes Getränk, kann man festhalten. Mhm. Und wir haben jetzt ein bisschen zusammengetragen, dass wir auf ganz vielen Gebieten offenbar Entwarnung geben können, mhm, was gesundheitsschädliche Wirkungen von Kaffee angeht. Ich kenne noch von früher dieses Lied C-A-F-F-E.
Oh Gott, ja, das ist furchtbare, Kaffee, ja, ja. Mhm.
Hat obendrein noch eine rassistische Komponente.
Furchtbar, an, ja, ja.
Das lassen wir mal hier weg. Aber ich habe es am Anfang gesagt, es gibt auch Studien, die nahelegen, dass Kaffeetrinken gesund sein könnte, also gesundheitsfördernd, dass Menschen, die Kaffee trinken, sogar länger leben. Jedenfalls, wenn sie jetzt nicht noch haufenweise Zucker und Milch in den Kaffee rühren. Ja. Aber das sind ja wahrscheinlich so eindimensionale Korrelationen, bei denen wir gelernt haben, dass man da eher skeptisch sein sollte, oder?
Ja, also da sollte man auf jeden Fall skeptisch sein. Das wird aber schon auf diese zusätzlichen Stoffe im Kaffee zurückgeführt, dass es eventuell sogar gesundheitsförderlich sein könnte. Also es hat sich auch für koffeinfreien Kaffee gezeigt, mhm, dass das eventuell auch gut sein könnte. Also es wird vermutet, dass abseits vom Koffein Kaffee halt auch gut für die Darmflora, mhm, sein könnte zum Beispiel. Ich wäre persönlich aber trotzdem mit solchen Studien eher vorsichtig. Das sind eben Korrelationsstudien und keine Kausalitätsstudien. Mhm. Es könnte da genauso sein wie beim Alkohol, mhm, auch.
Also ein statistischer Zusammenhang ja, aber kein Ursache-Wirkungszusammenhang, weil da noch viel zu viele andere Faktoren reinspielen können. Du hast Alkohol gesagt, da hieß es ja auch lange, ein Glas Wein könnte sogar gut für die Gesundheit sein, weil Menschen, die moderat getrunken haben, im Schnitt gesünder waren.
Ja, und da hat man dann aber nicht mit berücksichtigt, dass viele Menschen mit Vorerkrankungen oder Behinderung zum Beispiel auch gar keinen Alkohol getrunken haben und deshalb der Schnitt auch verzerrt wurde. Mhm. Ne? Insgesamt ja, eher vorsichtig, aber könnte schon sein, dass Kaffee gesundheitsförderlich, mhm,
okay,
ist. Es gibt jetzt inzwischen aber auch den Trend zum sogenannten Functional Coffee, also Kaffee, der mit allen möglichen tollen Zusätzen angereichert sein soll.
Was für Zusätze sind das?
Also das ist sowas wie irgendwelche Aminosäuren oder Pflanzenextrakte, die die Konzentration noch weiter fördern sollen oder auch für Entspannung sorgen sollen. Ob das dann wirklich auch gesund ist, ist da eher zweifelhaft.
Okay, zusammenfassend. Kaffee scheint zwar womöglich bei manchen latent eine Sucht auslösen zu können und individuell kann er auch negative Folgen haben, scheint aber insgesamt nicht so schlecht für die Gesundheit zu sein, wie man lange angenommen hat. Also tatsächlich ein bisschen so, wie es zuletzt ziemlich viel berichtet wurde. Vielleicht wurde da aber auch ein bisschen übertrieben, was positive Wirkungen angeht. Die Grundtendenz, es sieht ganz gut aus mit dem Kaffee, stimmt aber vielleicht. Jasmin, wie sieht's denn bei Kindern aus? Da wird ja auch schon lange Zeit immer eher abgeraten, Kaffee zu trinken.
Ja, also darüber habe ich auch mit dem Neurowissenschaftler David Elmhorst gesprochen.
Also mir wäre nicht bekannt, oder dass es gefährlich ist, oder ich glaube auch nicht, dass es wirklich gefährlich ist. Was ich immer ganz interessant finde, ist, dass man so im Bekanntenkreis irgendwie mitbekommt, dass das ein No-Go ist, dass ein Kind irgendwie einen Kaffee trinkt. Und dann sagt er, du kannst aber ja einen Kakao haben. Und dann wird kräftig der Kakaolöffel in die Milch gerührt und dann dem Kind gegeben, ohne wirklich darüber Bescheid zu wissen, dass der Kakao auch Koffein enthält. Und es ist auch wieder eine Dosisfrage. Man muss den Kakao nur stark genug machen, dann kommt man auch an die Dosis einer Tasse Kaffee hin. Und Kakao wird von Kindern und durch Schokolade im Allgemeinen in solchen großen Mengen konsumiert, dass ich nicht glaube, dass das wirklich zu großen Schädigungen führt.
Ja, also er hat schon auch gesagt, dass man da vielleicht noch berücksichtigen muss, dass Kinder schon auch ein höheres Schlafbedürfnis, mhm, haben insgesamt, wo das Koffein dann ja dazwischen funken könnte und ja, dass Koffein ja auch in der Leber abgebaut wird, was für Kinder auch wieder schwierig sein könnte.
Mhm. Und das mit dem Einschlafen ist ja bei vielen Kindern, nicht nur bei kleinen Kindern, ein Thema.
Das stimmt.
Aber das heißt, insgesamt müsste man eigentlich eher auf die Gesamtbilanz beim Koffein gucken bei Kindern, also den Schokoladen- und Kakaokonsum dabei berücksichtigen und Cola, wenn die trinken, also nicht jetzt einfach nur Kaffee obendrauf geben.
Ja, also da gibt es auch Richtwerte. Also die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, die empfiehlt maximal 3 Milligramm Koffein pro Kilogramm Körpergewicht für Kinder. Also ein 40 Kilogramm schweres Kind sollte nicht mehr als 120 Milligramm Koffein am Tag zu sich nehmen.
Wie viel Koffein hat denn eigentlich so eine Tasse Kakao oder Schokolade?
Ja, das kommt so ein bisschen drauf an. Also 50 Gramm Zartbitterschokolade, also so eine halbe Tafel Zartbitterschokolade, hat ungefähr 25 Milligramm Koffein. Mhm. Also so zum Vergleich, ein Glas Cola hat ungefähr 35 Milligramm Koffein, eine Tasse Espresso ungefähr 63 Milligramm und eine Tasse Filterkaffee so 90 Milligramm.
Okay, da ist der Kaffee schon noch vorne dran. Das bedeutet aber, wenn der 12-Jährige jetzt zum Beispiel ein Glas Cola trinkt und ein Riegel Schokolade isst, dann ist er trotzdem noch relativ weit entfernt von meinem Espresso vom Koffeingehalt her.
Ja, aber selbst wenn er eine Kaffeetasse trinkt, also ein 40 Kilogramm Kind, das wir ja gerade als Beispiel hatten, das dürfte zum Beispiel eine Tasse Filterkaffee trinken und eine halbe Tafel Schokolade dazu essen und wäre immer noch unter der empfohlenen Grenze. Mhm.
Und wie sieht es bei Schwangeren aus? Da wird ja auch immer von Koffein abgeraten, tendenziell.
Ja, und da ist es tatsächlich so, dass das Koffein auch leicht die Plazenta passieren kann und das Koffein in der Schwangerschaft auch insgesamt langsamer verstoffwechselt wird, sodass es schon auch zu höheren Konzentrationen von Koffein im Blutkreislauf von der Mutter und vom Fötus auch kommen kann. Mhm. Und weil Koffein eben dazu führen kann, dass sich die Blutgefäße zusammenziehen, darüber haben wir ja eben schon gesprochen, kann es dann eben auch Auswirkungen auf die Versorgung vom Fötus haben. Und es gab da einige Studien, die eine höhere Koffeinaufnahme mit einem geringeren Geburtsgewicht und auch einem höheren Risiko für Fehlgeburten in Verbindung gebracht haben. Und gerade für das geringere Geburtsgewicht gab es da auch keine Schwelle. Also das war wirklich ein direkter, linearer Zusammenhang. Je mehr Kaffee die werdende Mutter getrunken hat, umso geringer war dann das Geburtsgewicht vom Baby. Und es gibt da wohl auch zum Teil bei neugeborenen Babys Entzugserscheinungen, wenn Mütter vorher viel Kaffee getrunken haben. Aber gleichzeitig wissen wir ja auch beide, wie das in der Schwangerschaft so ist, ne? Und man ist häufig sehr müde. Allerdings. Man muss manchmal auch einfach funktionieren, weil es noch andere Kinder zu versorgen gibt. Dann noch einen Kaffeeentzug mitzumachen, ist zum Teil wirklich hart, glaube ich. Und es ist natürlich auch wichtig, dass es einem als werdende Mutter auch einfach gut geht, ne? Also die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit empfiehlt aber in der Schwangerschaft nicht mehr als 200 Milligramm Koffein zu sich zu nehmen. Also nicht mehr als 2 Tassen Filterkaffee dann am Tag.
Wie ist denn zum Vergleich die Empfehlung für nicht schwangere Erwachsene?
Also da meint die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, dass ungefähr 400 Milligramm pro Tag für gesunde Erwachsene unbedenklich ist. Also die doppelte Menge ungefähr.
Also nicht viel mehr als 4 Tassen Filterkaffee.
Genau.
Oder eigentlich streng genommen weniger, wenn man noch sehr viel Schokolade dazu isst.
Richtig.
Okay, damit komme ich einigermaßen klar, so persönlich. Ich muss schon die ganze Zeit darüber gucken, auf die 3 Tassen, die da stehen. Das duftet nämlich schon ganz schön bei uns hier im Podcast-Studio. Du hast was für mich vorbereitet, Jasmin.
Genau, also wir haben da was für dich vorbereitet. Ich habe nämlich da 3 verschiedene Kaffeesorten mitgebracht und Pulver. Und das hat unsere nette Producerin Lisa gerade aufgegossen, dieses Kaffeepulver für dich. Und ich würde gerne ein kleines Kaffeetasting, eine Kaffeeverkostung mit dir machen.
Okay.
Und genau, würde dich bitten, jetzt mal die 3 verschiedenen Tassen einmal zu testen.
1. Ist wichtig bei Verkostung, die sind ja nummeriert.
Genau. Also wie man das normalerweise bei Verkostung so macht, ist, dass man das Kaffeepulver da rein tut in die Tasse und dann wird das mit Wasser aufgegossen und dann schlürft man das so. Also es ist ein bisschen anders, als du Kaffee zu Hause wahrscheinlich trinkst, aber ja.
Ich schlürfe auch zu Hause nicht, das mache ich jetzt aber.
Okay.
Nummer 1. Okay, also es ist ja jetzt so ein Kutscherkaffee, haben wir immer gesagt. Das Kaffeepulver ist da drin, ist aber runtergesunken. Ich mag das auch ganz gerne so.
Ja, ich bin gespannt. Also das ist jetzt auch doppelt blind tatsächlich. Ich weiß auch nicht, was du da trinkst. Mein Mann hat das abgefüllt gestern. Insofern, ich habe hier einen Umschlag, wir lösen das nachher.
Schmeckt okay, irgendwie so ein bisschen nicht so viel Säure. Wie sagt man denn da? So ein bisschen nach Nuss, Nummer 1. Würde ich nehmen, ist jetzt nicht der, wo ich jubelnd rufe, der ist aber lecker. Jetzt kommt Nummer 2. Der riecht schon total sauer. Riecht säuerlich, aber riecht saurer, als er schmeckt.
Mhm. Aber sauer, ist er denn kräftiger oder weniger kräftig als der erste? Was würdest du sagen?
Nö, eigentlich genauso, obwohl er viel dünner aussieht, hier auf dem Löffel zum Beispiel. Aber, also der Geruch irritiert total, wie
okay.
Sanddorn so ein bisschen.
Okay.
Jetzt kommt Nummer 3. Der schmeckt sehr ungewohnt, Nummer 3,
ja,
finde ich.
Kannst du sagen, in welche Richtung das geht?
So ein bisschen, abgestanden.
Okay.
Aber nur ein bisschen. Also es ist auch nicht so, dass der schlecht schmeckt. Man könnte sich wahrscheinlich dran gewöhnen. Mhm. Und gleich werde ich erfahren, es ist genau die Kaffeesorte, die ich immer selber trinke. Ich rieche nochmal an dem Kaffeepulver.
Ja, das ist sehr gut, denn ich habe gestern Abend da auch einmal dran gerochen und geraten, was wohl welches ist und war wohl in allen drei Fällen falsch.
Das ist hier die Nummer eins. Ein bisschen süßlich, interessanterweise. Das war der, der eigentlich am normalsten für mich schmeckte, also am gewohntesten. Das ist der, der so säuerlich. Da riecht auch das Kaffeepulver irgendwie säuerlich. Mhm. Bei Nummer 2 und Nummer 3 hat am wenigsten Geruch. Bisschen nach Erde. Mhm. Passt dazu, dass ich gesagt habe, der schmeckt irgendwie abgestanden. Ganz bisschen so nach Erde. Mhm. Also ich würde sagen, der zweite irritiert mich, weil er so säuerlich riecht, schmeckt dann aber gar nicht so schlecht. Der erste ist eher so, wie ich es gewohnt bin. Ich würde die wahrscheinlich alle noch ein bisschen stärker sogar trinken. Und der dritte, da müsste ich mich dran gewöhnen. Aber sie schmecken eigentlich alle ganz okay. Mhm. Wir sind ja hier beim Wissenschaftspodcast und keine Kochshow. Das hat einen Hintergrund, warum du das gemacht hast. Verrätst du mir, was ich da gerade getrunken habe und warum ich das überhaupt trinken sollte?
Ja, das würde ich gern später machen. Okay. Denn das hat mit einem anderen großen Thema zu tun, über das du ja auch sprechen wolltest, nämlich mit dem Thema Kaffeeanbau im Klimawandel. Mhm. Und damit man die Bedeutung dieser Geschmacksunterschiede überhaupt versteht, würde ich gerne noch ein bisschen weiter ausholen.
Okay, ich bin gespannt. Wie weit holen wir aus? Mhm. Wir gucken in andere Länder wahrscheinlich wegen Geschmacksunterschieden und Anbaugebieten. Gucken wir auch zurück, kulturhistorisch?
Ja, also ich würde sagen schon, weil wenn man über die Zukunft des Kaffees spricht, muss man ja auch ein bisschen über die Vergangenheit sprechen, über die Historie. Und ja, wenn man kulturhistorisch über Traditionen ja zum Beispiel auch mal spricht, dann ist es in Äthiopien zum Beispiel, wo der Kaffee ja ursprünglich wahrscheinlich herkommt, auch so, dass es da richtig starke Traditionen auch tief verwurzelt gibt, nämlich so eine Kaffeezeremonie tatsächlich. Dabei waschen und rösten traditionell gerade Frauen noch grüne Kaffeebohnen, dann mahlen sie sie und gießen dann den Kaffee auf. Häufig wird das Ganze begleitet mit Weihrauch auch. Dann gibt es dazu irgendwie gerösteten Mais oder Popcorn zu essen. Und es gibt ja in unglaublich vielen Ländern der Welt aber auch Traditionen rund um das Thema Kaffee. Ne?
Ja, aber die aus Äthiopien klingt jetzt wirklich, da wäre ich gerne mal dabei. Mhm. Bei uns gibt es ja mittlerweile auch so einen Barista-Trend an allen Ecken. Mhm. Aber wenn man ehrlich ist, streng genommen, war auch die draußen nur Kännchen-Ära natürlich eine gewisse Traditions-Ära. Mhm. Da gab es ja schon auch Kaffeetrinkrituale.
Das stimmt, oder in Kaffeehäusern, ne? Um die Jahrhundertwende oder so.
Wie ist es denn dazu gekommen, dass ausgerechnet Kaffee diesen Stellenwert hat? Er ist ja erstmal auch bitter. Man kommt zumindest bei uns gar nicht so leicht dran oder kam früher nicht so leicht dran und ist auch nicht ganz unaufwendig herzustellen.
Mhm. Ja, darüber habe ich auch mit Jonathan Morris gesprochen. Der ist Historiker und der forscht an der Universität Hertfordshire in England zur Geschichte des Kaffees.
Ausgerechnet England ist natürlich lustig, eigentlich die Nation der Teetrinker.
Das stimmt, ja. Aber man muss sagen, er ist wirklich begeistert vom Thema Kaffee. Er hat ein Buch zum Thema Geschichte des Kaffees geschrieben und auch einen Podcast zu dem Thema. Und ich habe ihn per Videocall interviewt und da waren im Hintergrund dann lauter Bilder von Kaffee, insbesondere auch so besondere Kaffeekannen, Bücher über Kaffee und so weiter. Ne? Und der ist wohl über einen Italienaufenthalt dazu gekommen. Der fand diese ganze Kaffeekultur, von der wir ja gerade schon so ein bisschen gesprochen haben, in Italien gerade so faszinierend und hat dann beschlossen, das auch zu seinem Forschungsgegenstand zu machen. Mhm. Ja, und er sagt, dass dieser enorme Stellenwert, den Kaffee in so vielen Kulturen hat, schon vor allem daran liegt, dass er auch leicht süchtig macht, worüber wir ja auch gerade gesprochen haben. Und dass es auch ein warmes Getränk ist, was ja gerade in kalten Europa zum Beispiel oder auch in Nordamerika ja einige Vorteile hat. Es gibt da aber auch noch andere Faktoren, die damit reinspielen. Wenn wir ihn jetzt gleich hören, ich habe ja gerade schon gesagt, ich habe ihn per Videocall interviewt, die Tonqualität ist leider nicht ganz so gut. Wir hatten auch ein paar technische Probleme.
Halten wir aus.
The way that it conquered the world really is also because coffee is not alcohol. And because coffee is not alcohol and because it's not intoxicating and added to that it's relatively safe because you are boiling the water, so you're heating up the water, so you're destroying a lot of potential pollutants. Those two things go together to making it quite an attractive drink in the sense that for much of its history, and particularly the early history of coffee, is really a history of coffee
Also Kaffee ist schon irgendwie ein rituelles Getränk, aber war in vielen Kulturen halt eben auch ein legales und auch legitimes Getränk und eben auch kein Alkohol, der einem irgendwie die Sinne vernebelt. Und im Gegenteil haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, dass Kaffee auch dazu führen kann, dass man kurzzeitig jedenfalls ein bisschen klarer und fokussierter ist.
Das ist eine Erklärung, aber was er ja noch erwähnt hat, ist, dass das Kochen auch Schadstoffe zerstört und deshalb natürlich in heißeren Ländern auch gewisse Vorteile hat. Er meint hier vermutlich Krankheitserreger, oder?
Ja, genau. Also die werden ja durch das Kochen zerstört, anders als die Schwermetalle, von denen wir vorhin gesprochen haben.
Wo nur der Tee funktioniert. Genau.
Und er sagt aber eben auch, dass Kaffee im Gegensatz zum Alkohol auch für Muslime erlaubt war. Also die frühe Geschichte von Kaffee ist so auch eine Geschichte der islamischen Diaspora.
Jetzt hast du vorhin gesagt, dass der Kaffee eigentlich aus Ostafrika stammt.
Ja, der kommt wohl ursprünglich aus der Kaffa-Region im Südwesten Äthiopiens.
Daher auch der Name?
Genau. Und es gibt da auch in Äthiopien eine Legende von dem Ziegenhirten Kaldi, der die Ziegen beim Kauen von Kaffeebohnen beobachtet haben soll. Also die Ziegen waren danach ungewöhnlich lebhaft und sind da quasi, haben quasi voll Freude getanzt. Und Kaldi hat die Bohnen dann auch probiert und war danach ganz euphorisch und hat sie dann mit zu einem Kloster genommen, also Äthiopien ist ja zu großen Teilen christlich, auch immer noch. Und die Mönche waren aber erstmal skeptisch und einer hat die Bohnen dann ins Feuer geworfen. Und dann ist dieser betörende Geruch aber auch entstanden, von dem wir ja auch schon gesprochen haben. Und der hat die Mönche neugierig gemacht und dann haben sie daraus zum ersten Mal Kaffee gebraut.
Eine schöne Geschichte.
Eine schöne Geschichte. Das ist eine Legende, die wahrscheinlich nicht ganz wahr ist. Schade. Und es gibt auch andere Entstehungsgeschichten rund um den Kaffee aus dem jemenitischen Raum zum Beispiel. Es war aber auf jeden Fall wohl so, dass sich Kaffee über Äthiopien und Jemen in den arabischen Raum und dann in die Türkei verbreitet hat und dann auch durch den Kolonialismus dann weiter nach Europa rein. Mhm. Und Kaffee galt lange auch als gesunde Alternative zum Alkohol zum Beispiel. Und gerade Kreative haben den wohl auch lange in großen Mengen getrunken, um sozusagen ihre Muse freizusetzen.
Da ist auch die Tradition der Wiener Kaffeehäuser zum
Beispiel.
Genau,
genau. Und dann irgendwann ist aber diese Legende entstanden, dass Kaffee so ungesund sei. Es gab dann wohl vor allem Menschen, die versucht haben, alternative Produkte zu verkaufen. Und so ist das alles entstanden. Also in Amerika gab es zum Beispiel einen Herrn Post, der versucht hat, das sogenannte Postum aus Getreide zu vermarkten.
Also so eine Art Muckefuck, wie es ihn hier bei uns auch vor allem im Zweiten Weltkrieg gab und danach. Aus Getreide?
Ja, also war auch aus gerösteter Weizenkleie und Melasse, also so ähnlich. Ne? Und der Herr Post hat dann propagiert, dass Kaffee ungesund ist, blind macht und so weiter, ohne dass es dafür Beweise gegeben hätte.
Mechanismus, den man heute auch so kennt. Ne?
Ja, richtig.
Fake News, um andere zu diskreditieren.
Genau.
Also das war der Ursprung des ganzen, möglicherweise des ganzen Mythos, Kaffee ist schrecklich ungesund.
Genau, genau.
Mhm. Interessant, das habe ich auch nicht gewusst. Und der Kolonialismus spielt historisch gesehen eine große Rolle bei der Geschichte des Kaffees, oder?
Genau, also der heutige Kaffeekonsum wäre ohne den Kolonialismus so eigentlich gar nicht denkbar. Also Kaffee war ja zunächst ein richtiges Luxusgut, ne? Und wurde nur in ganz kleinen Mengen nach Europa gebracht. Und dann wollten ihn aber auch mehr und mehr Menschen trinken. Und also haben die europäischen Kolonialen Mächte dann angefangen, Kaffee in ihren Kolonien im globalen Süden dann anzubauen und dann auch in größeren Mengen nach Europa und auch nach Nordamerika zu bringen.
Da gibt es übrigens ein schönes Kaffeemuseum in Hamburg, fällt mir ein, wo man sich das alles angucken kann.
Ja, das stimmt. Genau, aber durch diesen Kolonialismus sind dabei natürlich auch viele Menschen und Ressourcen im Süden ausgebeutet worden, während ein großer Gewinn dann im globalen Norden gemacht.
Zum Beispiel Hamburg.
Ja, und das ist bis heute zum Teil so.
Aber das sollte ja idealerweise nicht so bleiben. Also es gibt ja schon sogar relativ lange extra Fairtrade-Labels, um lokale Kaffeeanbau-Kooperativen zu fördern und all sowas. Also zumindest teilweise wird ja heute zum Glück viel mehr auf globale soziale Gerechtigkeit geguckt und zwar auch gerade beim Kaffee.
Mhm, ja, und das ist auch nicht der einzige Hebel, den man hat. Also wenn wir über die Zukunft vom Kaffeetrinken reden, es gibt da gerade auch neue Entwicklungen, sagt Jonathan Morris.
So one of the legacies of colonialism that we were talking about is that very rarely, with the exception, of course, of Ethiopia, did producer nations drink their own coffee. That's begun to change. We certainly see high coffee, very high coffee consumption in Brazil. But now we're seeing it across a lot of countries that didn't.
Also er sagt, dass bisher in vielen Ländern, die für andere Länder Kaffee angebaut haben, gar nicht viel Kaffee getrunken wurde selbst. Mhm. Und das ändert sich jetzt aber langsam.
Ja, also es gab in diesen Ländern wahrscheinlich auch einfach nicht diese Kultur, den Kaffee dann auch zu trinken, also diese Tradition. In Brasilien hat sich das aber schon geändert. Da wird inzwischen schon enorm viel Kaffee getrunken. Und er selbst hat auch gerade auf Sumatra gesehen, wo er gerade gearbeitet hat, dass da unglaublich viel Kaffee auch getrunken wird. Also in Indonesien wird wohl mittlerweile fast die Hälfte des produzierten Kaffees im Land auch selbst getrunken.
Mhm. Und in Äthiopien schon immer wahrscheinlich,
in Äthiopien als einzige Ausnahme. Als einzige Ausnahme, genau, das hat er auch gesagt. Aber Jonathan Morris schätzt das auch als gute Sache ein, dass sich das jetzt ändert, weil sich dadurch eben auch der Markt ändert und eventuell dann auch realistischere Preise für den Kaffee bezahlt werden müssen.
Wir wollten und müssen ja auch ganz wichtig über den Klimawandel reden. Da hängt ja auch mein Coffee-Tasting mit zusammen. Richtig. Was sind denn eigentlich die größten Anbaugebiete für Kaffee? Brasilien kennt man, hast du eben auch schon gesagt. Kolumbien wissen vielleicht auch noch viele. Äthiopien hast du schon genannt. Wo noch?
Ja, also Brasilien führt die Liste der Erntemengen an. Das ist der größte Kaffeeproduzent weltweit. Mhm. Weniger bekannt sind aber wahrscheinlich die asiatischen Länder. Also Indonesien, da haben wir eben schon drüber gesprochen, produziert tatsächlich am drittmeisten. Mhm. Und Vietnam ist nach Brasilien und vor Indonesien auf Platz 2. Mhm. Also ist vielleicht auch nicht so bekannt. Mhm. Auch Indien produziert eine gar nicht so geringe Menge. Und dann sind auch Länder wie Honduras, Uganda und die Zentralafrikanische Republik in den Top 10 der produzierenden Länder.
Kaffee wurde bzw. wird ja auch deshalb vor allem in Ländern des globalen Südens angebaut, weil er bestimmte Bedingungen braucht zum Wachsen. Und die ändern sich mit dem Klimawandel womöglich gerade. Was sind das eigentlich genau für Bedingungen, die der Kaffee braucht? Wovon reden wir hier?
Ja, um das rauszufinden, war ich im Botanischen Garten in Kiel. Der gehört zur Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Ja, und da habe ich mich dann mit dem Gärtner David Eder getroffen.
Ich bin seit etwa 26 Jahren hier im Botanischen Garten. Mein Bereich ist die Trockenhäuser, die Wüsten, Afrika und Amerika und dann Subtropenhaus.
Okay, super. Wollen wir da direkt mal hingehen zum Subtropenhaus?
Machen wir.
Der Kaffeepflanze, super. Ja, also es gibt da nämlich ein Gewächshaus mit einer Kaffeepflanze drin und da wollte ich mir mal angucken, wie Kaffee so wächst.
Wird die auch für Forschungszwecke genutzt, die Kaffeepflanze?
Nein, also grundsätzlich gibt es natürlich auch Forschung im Botanischen Garten, aber der Bereich der öffentlichen Gewächshäuser ist eher so für Schulklassen oder andere Gruppen, um zu zeigen, wie Pflanzen wie Kakao, Sesam oder eben Kaffee wachsen.
Wir haben einen relativ großen Kaffeebaum. Das ist eine Sorte des Blue Mountain. Es gibt verschiedene Kaffeesorten jetzt. Und das sind Sorten, die gekreuzt sind aus verschiedenen Arten. Und dieses Blue Mountain ist eine der häufigeren Sorten, die angebaut werden. Der Baum, was wir hier haben, ist so 5-6 Jahre alt und hat jetzt gerade geblüht. Das sind so ein paar Restblüten dran. Die alten Früchte sind abgeerntet, aber es hat geblüht jetzt so über 4-5 Wochen. Und deswegen ist es auch sehr arbeitsintensiv, Kaffee zu ernten, weil die Beeren reifen dann auch über den gleichen Zeitraum.
Also es ist arbeitsintensiv, weil die nicht alle gleichzeitig reif werden, die Beeren?
Genau, also man nennt die auch Kirschen. Man muss die dann alle einzeln angucken. Also diese Früchte sind halt die Beeren oder Kirschen, diese roten Sachen, die da dann wachsen. Und daraus werden dann ja die Kaffeebohnen dann gewonnen im Endeffekt. Und man muss die alle einzeln angucken, ob die jetzt reif sind oder nicht. Und dann am besten auch per Hand pflücken. Allein das ist schon sehr aufwendig, ne? Und ich war dann selbst auch überrascht, wie groß diese Pflanze eigentlich ist. Also das ist beim Pflücken aber normalerweise nicht noch eine zusätzliche Hürde, sondern eher in der Pflege dann.
Die werden ja 4-5 Meter hoch. Das ist, deswegen sehen Sie, das ist was quasi der Endstand hier. Die werden aber oft kleiner gehalten, damit die vom Boden aus geerntet werden können. Nicht, dass die Leute dann auf Leiter steigen, sondern künstlich dann gekappt, dass die Bäume kurz bleiben.
Und ist der Anbau der Pflanzen selbst auch aufwendig?
Ja, also alleine schon, weil es ein paar Jahre dauert, bis die Kaffeepflanze dann auch abgeerntet werden kann.
Es wird Kaffee unterschiedlich angebaut, meistens so unter anderen Bäumen, wo es ein bisschen schattiger ist. Mussten wir hier in Kiel nicht machen. Aber der Baum hier ist der Hauptstamm und die wird nächstes Jahr rausgeschnitten. Und dann aus dem Stamm unten treibt ein neuer Trieb aus und die wird dann quasi als Abfolge, das heißt, wir halten drei Triebe, eine ganz frisch, eine 2 Jahre alt und der ist jetzt 3-4 Jahre alt. Die sind schon da, okay. Wenn wir genau hinschauen, ist schwer zu sehen, aber rechts vom Stamm ist eine, ja, kann man so waage erkennen. Und dahinter ist noch eine kleinere, die jetzt dieses Jahr rausgewachsen ist. Und genau, nächstes Jahr um diese Zeit wird der große dann weg sein und dahinter wird der nächste quasi Folgetrieb dann übernehmen.
Weg sein heißt, sie fällen den aktiv?
Genau, ja.
Okay.
Das heißt, bei jedem Trieb dauert es dann auch so 3 bis 4 Jahre, bis der dann auch Früchte tragen kann?
Ja, genau. Und Triebe müssen halt auch für die Ernte regelmäßig gewechselt werden, um die Pflanze dann richtig zu pflegen. Mhm. Und die Pflanzen wachsen eben auch häufig an Hängen und im unebenen Gelände. Und deshalb sind Pflege und Ernte mit Maschinen auch schwierig.
Und das Klima? Bis jetzt waren das ja eher noch Bedingungen, wie wir sie auch in Mitteleuropa oder sogar in Nordeuropa haben könnten. Hänge, unebenes Gelände, Schatten.
Ja, aber die wachsen eben nur unter ganz bestimmten Bedingungen, sagt auch David Eder.
Wir brauchen ein sehr mildes Klima. Es darf nicht zu kalt oder zu warm. Und auch die Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit und Temperaturen, Bodenverhältnis müssen sehr genau sein. Deswegen ist Kaffee jetzt sehr teuer geworden oder teurer, weil die Probleme haben mit Klimawandel, dass die Anbaugebiete im Grunde schrumpfen. Und die suchen jetzt auch nach neuen Sorten, die vielleicht robuster sind als die herkömmlichen.
Was genau heißt das, mildes Klima, Verhältnis von Luftfeuchtigkeit und Temperaturen? Wovon genau reden wir?
Also Kaffee braucht zum Wachsen Temperaturen zwischen 18 und 25 Grad. Das ist jetzt nicht so eine Riesenspanne. Ne? Ja. Und auf gar keinen Fall Frost. Also deswegen würde das hier in Europa zum Beispiel gar nicht funktionieren. Okay. Und Kaffee braucht viel Wasser und auch eine hohe Luftfeuchtigkeit. Und am besten keine direkte Sonneneinstrahlung, wie wir gerade gehört haben. Also eher Schatten. Und dann auch besonders nährstoffreiche Böden. Und das sind Bedingungen, die man im Gewächshaus vielleicht hier in Europa noch hinbekommen würde, im kleinen Stil, aber eben nicht im großen Stil.
Auch mit dem Klimawandel nicht in Südeuropa?
Ja, naja, da ist ja wiederum das Problem, dass die Feuchtigkeit nicht da okay. ist. Ne? Du brauchst halt diese hohe Luftfeuchtigkeit, du brauchst die hohe Feuchtigkeit im Boden. Und wenn dann eh schon irgendwie da Wassermangel ist, dann ist es natürlich auch da schwierig.
Verstehe.
Es gibt wiederum andere Gebiete. So, es wurde mal überlegt, ob das nicht in Kalifornien zum Beispiel dann irgendwann möglich sein würde. Aber es fehlt da natürlich auch die Expertise. Man braucht für Kaffeeanbau eine ganz bestimmte Expertise. Und man kann vielleicht die Pflanzen dann einfach exportieren oder irgendwo anders hinbringen. Aber man kann nicht unbedingt die Jahrzehnte, jahrhundertelange Erfahrung von Menschen irgendwo anders hinbringen, die einfach das kennen, wie man Kaffee anbaut und wie man guten Kaffee anbaut.
Wobei das der einzige Teil des Ganzen wäre, der vielleicht lösbar wäre, ne?
Ja, das stimmt.
Langfristig.
Das stimmt. Genau, aber auch im Kleinstil, ne? Also auch der Kaffee aus der Pflanze im Botanischen Garten, der da produziert wurde, der hat zwar Früchte und die haben den Kaffee auch mal im lokalen Kaffeehandel angeboten, aber insgesamt war da auch die Ernte eher mau, sagt David Eder. Also da, weil sie sich einfach nicht so gut drum gekümmert haben. Also man muss da schon wissen, was man tut.
Die Kaffeepreise, das habe ich ja am Anfang gesagt, haben in diesem Jahr ganz ordentlich angezogen. Und David Eder hat eben auch gesagt, die Länder, in denen Kaffee angebaut wird, haben Probleme mit dem Klimawandel. Mhm. Hängen diese Preise jetzt schon mit dem Klimawandel zusammen?
Ja, das heißt es immer so. Und ich wollte aber auch genau wissen, wie da der Zusammenhang ist. Gut. Und deshalb habe ich darüber mit Christoph Gornhardt gesprochen. Der forscht am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und auch an der Universität Kassel zu Anpassungen in Agrarsystemen und unter anderem auch genau zu unserem Thema, nämlich zu der Zukunft des Kaffees.
Ich bin Agrarwissenschaftler und Agrarökonom und komme tatsächlich selber aus der praktischen Landwirtschaft, tatsächlich auch aus Norddeutschland, aus der Nähe von Cuxhaven und habe da eine praktische Berufsausbildung und eine Meisterausbildung gemacht.
Ah, sehr schön. Nicht nur ein Mann der Theorie, sondern auch der Praxis. Und was sagt er zu den Kaffeepreisen?
Also er macht das schon eindeutig am Klimawandel fest.
Ja, also wir sehen ganz klar, dass hier da klimatische Einflüsse den Kaffeepreis im letzten Jahr schon einfach stark getrieben haben. Das können wir auch ganz konkret festmachen an bestimmten Weltregionen, also gerade auch die hauptproduzierenden Länder. In Brasilien hatten wir eine starke Trockenheit, in Vietnam haben wir eine Verschiebung von Regenzeiten gehabt, in Ostafrika eine lange Dürre. Das sind die Hauptanbauregionen und wenn dort die Ernte gleichzeitig ausfällt, dann hat das Auswirkungen auf den Preis. Zwar ganz starke, wie wir das auch gesehen haben. Und wir sehen halt auch, dass das halt jetzt keine Einzelereignisse mehr sind, sondern dass sich diese Ereignisse tatsächlich auch systematisch häufen. Gibt es ja alle drei wichtigen Anbauregionen waren jetzt betroffen. Und auch wenn wir jetzt ein bisschen zurückgehen in der Zeit, die letzten 10 Jahre uns mal anschauen, dann sehen wir einfach, dass es da einfach eine Häufung von Ereignissen gegeben hat, die es in den Jahren davor oder in den Jahrzehnten davor so noch nicht gegeben hat.
Und dazu kommt natürlich auch noch, dass es eben diese verstärkte Nachfrage gibt, von der wir gesprochen haben. Also du hast ja eingangs die Zahlen genannt, dass es immer mehr Kaffee weltweit getrunken wird. Und das liegt zum Beispiel daran, dass eben auch in Regionen wie China, Indien oder auf der arabischen Halbinsel jetzt auch mehr Kaffee getrunken wird als früher und eben in den produzierenden Ländern selbst auch. Es ist aber zu erwarten, dass es zukünftig zwar weiter auch zu Schwankungen bei den Kaffeepreisen kommen wird, aber insgesamt wird es gerade im sogenannten Kaffeegürtel auch immer mehr Veränderungen durch den Klimawandel geben. Und deshalb wird es insgesamt schwierig mit dem Kaffeeanbau, so wie er bisher war.
Der Klimawandel macht ja ganz verschiedene Veränderungen. Ein paar hat er eben schon genannt. Was sind denn grundsätzlich die größten Probleme für den Kaffeeanbau?
Also wir haben ja schon gesagt, dass Kaffee eben ganz spezielle Bedingungen braucht, um zu wachsen und hat zum Beispiel diesen sehr engen Temperaturbereich, in dem er überhaupt wächst. Und wenn es heißer wird, wird das eben auch für den Kaffee schwierig. Und dann braucht er auch viel Wasser und das ist ein Problem, wenn dann Dürren auftreten. Und dann kommt zum Teil mit dem Klimawandel auch zunehmend Krankheitserreger. Also das sind vielfältige Probleme, die da kommen.
Das hat natürlich auch Folgen für die Menschen, die vom Kaffeeanbau leben, oder? Die sind ja, so wie ich das mitbekommen habe, nicht immer oder oft keine großen Konzerne, die Kaffeebauern.
Ja, nee, gibt es natürlich auch. In vielen Regionen sind es aber eben auch viele kleinbäuerliche Betriebe, die zum Teil schon in größeren Kooperativen organisiert oder wenigstens vernetzt sind, zum Teil aber eben auch nicht. Und das hat dann eben auch starke wirtschaftliche Konsequenzen für sie.
Kaffee ist in vielen Regionen der Welt einfach eine super wichtige Einnahmequelle und einfach häufig auch die Einnahmequelle für was dann für eigentlich alles gebraucht wird, um beispielsweise Nahrung zu bezahlen, um eine entsprechende gesunde Ernährung sicherzustellen, um Schulgebühren zu bezahlen, die in den meisten Ländern anfallen. Und wenn jetzt hier in einzelnen Jahren Ernten ausfallen, dann hat das direkte Auswirkungen auf Ernährungssicherheit oder in dem Fall Unsicherheit und auch auf die Bereitschaft, Kinder in die Schule zu schicken, was natürlich ganz langfristige Auswirkungen dann hat, wenn das beides nicht mehr gesichert ist, also Schulbildung und Ernährungssicherheit.
Aber wenn wir jetzt mal über die Zukunft sprechen, wie sinnvoll und nachhaltig ist dann der Kaffeeanbau überhaupt? Das heißt ja zum Beispiel immer, dass der Anbau wahnsinnig viel Wasser verbraucht. Wäre es da für die Menschen vor Ort nicht eigentlich sinnvoller, auch deshalb auf etwas anderes als Kaffee umzustellen, also auch um die Umwelt dort zu schützen und das eigene Auskommen zu sichern?
Ja, es ist schon so, dass der Kaffeeanbau an sich keine besonders gute Umweltbilanz hat, ne? Also pro Tasse Kaffee werden zum Beispiel ungefähr 140 Liter Wasser beim Anbau verbraucht. Beim Tee ist die Bilanz auch nicht gut, aber ist mit gerade mal 34 Litern nicht mal ein Viertel so groß, ne? Das ist natürlich normalerweise, wenn viel Wasser da ist, und das ist ja in diesen Regionen, wo Kaffee traditionell angebaut wird, schon so, dass da einfach auch viel Wasser vorhanden ist. Aber das wird genau dann natürlich problematisch, wenn jetzt in einigen von diesen Regionen einfach durch den Klimawandel auch weniger Regen fällt und es weniger Wasser gibt.
Und CO2?
Ja, CO2 wird auch sehr viel produziert. Also je nach Rechnung irgendwo zwischen 50 und 100 Gramm CO2-Äquivalente pro Tasse Filterkaffee.
Und wenn man Milch dazu nimmt, natürlich noch entsprechend mehr.
Genau, also so ein Latte Macchiato mit Kuhmilch verursacht schon so 850 Gramm CO2-Äquivalente. Also mal zum Vergleich, ein Kilometer Autofahrt verursacht ungefähr 120 bis 135 Gramm CO2-Äquivalente.
Das heißt, wenn wir bei dem Vergleich bleiben, ein Latte Macchiato trinken entspricht in CO2 also.
Über 6 Kilometer Autofahren. Und dazu kommt dann auch noch, dass für Kaffee zum Teil der Regenwald gerodet wird und teilweise auch viele Pestizide eingesetzt werden und Dünger. Und das kann dann sogar das Wasser in ganzen Regionen belasten.
Das klingt ja schon gruselig. Und wir können kaum davon ausgehen, dass weltweit die Leute jetzt auch noch anfangen, das Kaffeetrinken einzustellen oder einzuschränken, wo ja schon weniger Fleisch essen schon vielen so schwer fällt.
Ja, aber auch da gibt es Lösungsansätze. Also es muss nicht unbedingt so schlimm für die Umwelt sein, Kaffee anzubauen, sagt auch Christoph Gornert.
Wenn wir uns die Anbausysteme entlang des Kaffeegürtels anschauen, dann sehen wir tatsächlich, dass es sehr unterschiedliche Arten gibt, den Kaffee anzubauen. Und entsprechend unterschiedlich fällt natürlich auch der Fußabdruck, also der ökologische Fußabdruck des Kaffees aus. Ja, haben zum Beispiel, wenn wir uns die Anbausysteme in Ostafrika anschauen, häufig kleinbäuerliche Strukturen, die auch innerhalb von bestehenden Wäldern Kaffeebäume anpflanzen und die kommerziell vermarkten. Da geht nicht unbedingt irgendwie etwas verloren. Der Wald bleibt häufig erhalten. Die Kaffeekirschen sind sozusagen als Teil von einem Agrobiodiversitätsvorhaben in dem Wald eingebettet. Und gleichzeitig gibt es natürlich aber auch Anbausysteme, vielleicht ein bisschen stärker in Vietnam, wo man das sieht, wo dann auch im größeren Stil bestehender Regenwald abgeholzt wird, um da Kaffeeplantagen in Monokultur anzubauen. Und das auch teilweise, weil sie halt Monokultur angebaut werden, auch mit einem größeren Pestizideinsatz einhergeht.
Das heißt, um nochmal konstruktiv zu sprechen, bei den Kleinbauern, die im Wald Kaffee anbauen, wird logischerweise besonders wenig ins Ökosystem eingegriffen. Gleichzeitig nutzen sie aber eben auch die Vorteile, denn der Wald spendet den Kaffeepflanzen ja schon Schatten. Die müssen also gar nicht zusätzlich Schattenspender anpflanzen. Mhm.
Stimmt.
Win-win. Ich finde das schon interessant, das an der Stelle mal zu betonen. Man versucht ja ganz viel in der Landwirtschaft, zumindest als Grundidee theoretisch, von großen Monokulturen wegzukommen und großen Wirtschaftseinheiten und mehr kleinbäuerliche oder mittelständische Kulturen wieder zu fördern aus Klima- und Umweltgründen. Und hier, also im Kaffeeanbau, gibt es global gesehen viele solcher Strukturen sowieso schon oder noch besser gesagt. Da muss man also gar nichts zurückentwickeln oder extra wieder implementieren, sondern da könnte man mit Respekt vor lokaler Wirtschaftskultur einen bestehenden Ansatz ausbauen, auch mit Blick auf den Klimawandel. Nur diese kleinbäuerlichen Strukturen, die können bei aller Förderung womöglich ja gar nicht den globalen Bedarf decken, oder?
Nein, und man muss dazu auch sagen, es gibt auch nicht nur kleinbäuerlichen Anbau, der nachhaltig funktionieren kann, sondern zum Teil eben auch große Kaffeeplantagen, bei denen das funktioniert. Und ja, also der Kaffeebedarf wächst ja immer weiter, deswegen ist das auch besonders wichtig. Also es ist nicht nur eine Frage zwischen groß und klein. Mhm. Es gibt auch in Brasilien zum Beispiel da wohl ganz gute Modelle, wie das funktionieren kann. Es kann nicht nur helfen, die Böden, Gewässer und die Menschen zu schützen, die direkt mit den Pestiziden und so weiter in Kontakt kommen. Man kann über diese Nachhaltigkeit dann eben auch sehr viel CO2 sparen.
Wie zum Beispiel?
Also es gab eine Studie, dass wenn weniger Dünger und Pestizide und nachhaltigere Transportwege genutzt werden, schon bei schwarzem Kaffee der CO2-Ausstoß um 77% reduziert werden kann. Okay. Und wenn man dann noch die Kuhmilch im Kaffeelatte durch Pflanzenmilch ersetzt, dann ist der Effekt sogar noch größer.
Also Kaffee nachhaltig anzubauen kann helfen. Die Nachhaltigkeit hat aber natürlich nicht sofort und in dem Ausmaß Auswirkungen auf den Klimawandel. Der wird uns ja in Zukunft trotzdem noch hart treffen, auch beim Kaffee. Und jetzt hat David Eder vom Botanischen Garten in Kiel vorhin gesagt, dass gerade neue Kaffeesorten gesucht werden, die besser mit dem Klimawandel umgehen können. Was heißt das? Was sind das für Sorten?
Ja, genau. Also es geht da vor allem um verschiedene Kaffeearten. Denn es ist ja so, dass es 124 Kaffeearten auf der Welt gibt, die bekannt sind und die so wild vorkommen.
Also Pflanzen, 124 verschiedene
Arten, genau. Mhm. Und lange Zeit wurde aber nur eine einzige kommerziell genutzt, nämlich das, was wir als Kaffee Arabica kennen, wissenschaftlich Coffea Arabica.
Arabica, ja, den kennen viele.
Mhm, genau. Da gibt es dann natürlich auch verschiedene Untersorten, aber es wurde lange nur diese eine Art genutzt. Und es gab da schon mal einen Moment in der Geschichte, wo es nicht gut um den Kaffee stand. Das hat mir der Historiker Jonathan Morris auch erzählt.
There was a moment in the history of coffee when that became very apparent how problematic that was, and that was in the late 19th century, the later 19th century, when we had this huge tuck of basically coffee leaf.
Also er sagt also, dass es bis zum späten 19. Jahrhundert so war, dass nur Arabica getrunken wurde und die Kaffeepflanzen im Großteil von Asien und auch in weiten Teilen von Afrika dann aber vom sogenannten Kaffeerost bedroht worden sind. Das ist ein Pilz, der die Blätter der Pflanzen befällt und dadurch gab es dann in Asien fast gar keinen Arabica-Kaffee mehr.
Erinnert mich an den falschen und echten Mehltau beim Wein, ne? So ein bisschen.
Oder bei den Bananenpflanzen, ja, ja. Die werden ja auch befallen. Und seitdem wird aber auch eine andere Art getrunken und teils auch mit Arabica gemischt, nämlich Coffea canefora. Amphora, genannt Robusta.
Ah, Robusta hat man vielleicht auch schon mal
gehört. Mhm, ja, genau. Also es gibt da bei beiden auch viele Sorten, die alle ein bisschen anders schmecken. Und insgesamt genutzt werden aber auch immer nur die beiden. Und gerade Arabica ist jetzt aber auch besonders vom Klimawandel betroffen.
Und Robusta ist da, wie der Name suggeriert, Robusta?
Ja, also was diese Erkrankung mit den Pilzen angeht schon, aber was den Klimawandel angeht, nicht so besonders viel. Okay. Robusta kann auch nicht überall die Produktion ersetzen, also der kann zum Beispiel nicht in besonders großen Höhen wachsen.
Und jetzt guckt man also auf die 122 anderen Arten, die es sonst noch gibt.
Genau. Mhm.
Werden die denn tatsächlich noch gar nicht in großem Stil angebaut?
Nein, werden sie noch gar nicht. Und da gibt es eine, die besonders vielversprechend ist, sagt auch Christoph Gornert, und die heißt Liberica. Die kann noch besser mit den höheren Temperaturen umgehen und ist noch robuster gegen Krankheiten und Schädlinge als Robusta und bietet so ein großes Potenzial, hat allerdings wohl bisher keinen Markt.
Warum?
Das liegt wohl daran, dass er bisher auch nicht wirklich bekannt ist und nicht kommerziell angebaut wird und auch nicht wirklich gut schmeckt.
Ah, okay. Das ist natürlich auch ein Kriterium, dann auch lieber gar keinen Kaffee zu trinken, als einen, der so gar nicht schmeckt.
Ja, aber das muss wohl auch nicht so sein, sagt Christoph Gornert.
Wir haben jetzt tatsächlich Forschung in Ostafrika, speziell in Uganda gemacht, wo wir mit den Kleinbäuerinnen und Bauern, die diesen Kaffee anbauen, getestet haben, ob sie mit einem anderen Management sozusagen auch zu besser schmeckenden Bohnen kommen können. Und das machen wir jetzt so seit anderthalb Jahren und haben tatsächlich erste Ergebnisse, die zeigen, dass wir hier auch Qualitäten erreichen, die dann ähnlich wie in den Kaffee Arabica schmecken. Also mit einem sehr hohen, sehr qualitativ gutem Geschmacksprofil rausgehen. Alleine, wenn sie das Management umstellen. Dass der halt bislang nicht so gut geschmeckt hat, ist, dass diese Bäume auch nicht wirklich kommerziell genutzt wurden, dass sie einfach so ein bisschen vernachlässigt wurden, nicht geschnitten wurden, eigentlich zu groß geworden sind, die Kirschen, also die Kaffeekirschen heißen, die ja zu spät geerntet wurden. Und wenn man, das kann man ja kontrollieren. Und wenn man das macht, dann scheint es tatsächlich, dass die Liberica auch relativ viel Potenzial bietet, hier hohe Qualitäten zu erreichen. Dann gehen wir auch davon aus, dass dann auch einen Markt entstehen kann.
Ich ahne langsam, was es mit der Kaffeeverkostung vorhin auf sich hat.
Mhm, genau, also ich habe dir einmal Arabica, einmal Robusta und einmal Liberica zum Kosten gegeben. Die gibt es so nicht im Supermarkt zu kaufen. Also Arabica schon.
Überall eigentlich.
Überall. Schon bei Robusta gab es größere Probleme, weil man den normalerweise nur gemischt mit Arabica überhaupt bekommt. Ach so, okay. Und gar nicht einzeln. Und Liberica habe ich dann bei einer ganz kleinen Rösterei gefunden. Da muss man auch ein bisschen gucken. Also dieser Kaffee, von dem Christoph Gornert gerade gesprochen hat, das ist Liberica Excelsa und der kommt aus Uganda und dann gibt es auch noch Liberica Liberica. Der wird zum Teil dann in Asien eher schon in ein bisschen größerem Stile verkauft. Genau, und jetzt bin ich auch gespannt, weil wir haben das ja gerade doppelt blind gemacht mit der Kaffeeverkostung.
Du hast auch nicht gewusst, wo der Liberica drin war, denn nee, das ist genau. Natürlich das, worauf wir am neugierigsten sind.
Ja, ich bin auch gespannt. Ich öffne mal den Umschlag. Ich habe hier einen Umschlag dabei. So.
Also zur Erinnerung, der erste, da habe ich gesagt, Tasse Nummer 1 schmeckt irgendwie so, ja, relativ bekannt. Bei 2 war ich gleich, also ich vermute, dass es 2 ist. Mhm. Bei Tasse Nummer 2 habe ich ja gleich gesagt, der riecht so säuerlich.
Also Tasse Nummer 1 ist robuster.
Okay, interessant.
Mhm. Tasse Nummer 2.
Das muss der Liberica sein. Ich rieche nochmal dran.
Ist tatsächlich Liberica.
Ja, der riecht ganz ungewohnt. Der riecht einfach so ein bisschen säuerlich. Mhm. Aber der Geschmack war dann gar nicht so schlecht. Also er schmeckt besser, als er riecht.
Mhm. Und Tasse Nummer 3 war der Arabica-Kaffee.
Lustig.
Ja.
Habe ich gesagt, der schmeckt ein bisschen nach Erde. Also ich hätte eher bei Arabica auf 1 getippt und bei Robusta auf 3. Mhm. Und der mittlere mit dem extremen Geruch ist der ungewohnteste. Aber ich würde sagen, wenn die da noch ein bisschen dran arbeiten, auch vor allen Dingen diesen Geruch vielleicht, weil Riechen und Schmecken hängt ja sehr eng zusammen, in den Griff zu kriegen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der keine Chance hätte.
Ja, vor allem muss man den ja auch nicht pur trinken. Ne? Also es wird ja weniger Arabica geben, aber vielleicht nicht gar keinen mehr. Insofern kann man da ein bisschen wie mit Robusta auch vielleicht auch mischen, dass man dann halt irgendwann irgendwie 60% Liberica hat und 40% Arabica noch oder so. Und
oder
ein bisschen Robusta mit reingemischt, weil das hat dir ja offenbar gerade auch sehr gut geschmeckt.
Offensichtlich. Ich weiß nie, was ich so trinke. Manchmal kauft man ja Espresso, da steht drauf 100% Arabica. Mhm. Aber wahrscheinlich bei den normalen Kaffeesorten, die ich so kaufe, trinke ich eh mal eine Mischung aus Arabica und Robusta und bin deswegen, sind wir alle vielleicht geschmacklich schon so ein bisschen konditioniert.
Ja.
Das wäre ein Vorteil für unser Problem im Klimawandel mit dem Kaffee. Also Liberica, Liberica excelsa, wir geben ihm eine Chance. Okay, wenn wir jetzt mal einen Strich drunter machen. Kaffee ist gesünder als oft gedacht. Es gibt für manche Menschen viele gute Gründe, Kaffee zu trinken, besonders je früher am Tag man das tut. Aber ein bisschen zu euphorisch waren manche Artikel in puncto Gesundheit zuletzt vielleicht schon.
Ja, also ich glaube auch nicht, dass man jetzt auf einmal anfangen muss, Kaffee zu trinken, um gesünder zu werden, wenn man vorher noch keinen Kaffee getrunken hat. Aber großen Schaden kann man in den meisten Fällen damit eben auch nicht anrichten. Es ist eben ein leicht stimulierendes Genussmittel.
Aber, darüber haben wir eben direkt gesprochen, der Klimawandel macht uns das Kaffeetrinken definitiv schwerer. Und man kann nicht einfach mal so in großem Stil den Kaffeeanbau nach Europa verlegen, auch wenn die Temperaturen hier ja in absehbarer Zeit steigen werden. Mhm. Wie ist denn da das Fazit von Forschenden wie Christoph Gornott? Sollte man in Zukunft überhaupt Kaffee trinken?
Ja, er sieht das eher pragmatisch.
Ich glaube, dass Kaffee ein wichtiges Kulturgut auch ist, schon in der westlichen Welt, in vielen Regionen auf der Welt und sozusagen das auch noch in weiteren Regionen wird. Und das ist durchaus sehr nachhaltige Systeme gibt, auch Kaffee zu produzieren. Klimafreundlich, klimaneutral ist er nicht, aber zumindest klimafreundlich zu produzieren und auch entsprechend Umwelt und auch Lebensqualität von Menschen zu bewahren. Und ich denke, das muss die Richtung sein, die wir gehen. Also wir müssen schauen, wie die Anbausysteme ausgestaltet sind. Wir müssen hier in Züchtung investieren. Wir müssen sozusagen in die Anbausysteme selber investieren, beispielsweise mit Verbindung mit Agroforst, also Verbindung von in den Wald. Und wir müssen auch über neue Sorten und neue Arten nachdenken. Und ich denke, dann können wir es schaffen, sozusagen auch weiterhin hohe Qualitäten und gut schmeckende Qualitäten zu produzieren.
Sehen wir ja auch ein bisschen so, wir sind optimistisch, also ich zumindest, was gut schmeckende Qualitäten und neue Sorten angeht. Und wer weiß, wie sich der Klimawandel noch entwickelt, tragischerweise, da ist deshalb noch viel Forschungsarbeit zu tun, denke ich, wenn man zum Beispiel neue Anbaugebiete erschließen will, ohne wieder zu sehr in bestehende Ökosysteme einzugreifen, so wie der Mensch das jahrhundertelang gemacht hat. Ein großes Feld auch für die Zukunft. Natürlich wollen wir uns hier aber nicht verabschieden, ohne euch einen Lifehack aus der Welt der Wissenschaft mitzugeben. Einige von euch haben sich gewünscht, dass wir das ein bisschen dichter am Thema unserer Folgen dran machen. Und heute gelingt uns das tatsächlich auch. Jasmin, in diesem Fall hast du was Hilfreiches recherchiert.
Ja, das ist ein Tipp, der helfen kann, mit weniger Kaffeepulver auszukommen, wenn die Preise zum Beispiel wieder gestiegen sind oder der Klimawandel phasenweise besonders zuschlägt. Mhm. Es gab nämlich eine Studie, in der Forschende nachgewiesen haben, dass es Kaffeepulver sparen kann, wenn man das Wasser aus großer Höhe in einem durchgängigen Strahl auf das Kaffeepulver gießt. Und das geht laut Studie am besten, wenn man so eine Schwanenhalskanne benutzt. Kennst du die vielleicht auch?
Ja, das sind diese ganz langen Ausgusstüllen an so Kannen, ne? Die wie ein Schwanenhals
genau,
geformt
richtig. Sind. Mhm. Und dieser starke, aber fokussierte Wasserstrahl aus großer Höhe mit solchen Kannen verursacht dann quasi eine Lawine im Kaffeepulver. Mhm. Und das schon aufgegossene Pulver mischt sich dann wieder unter, während das Wasser tiefer dann ins Kaffeebett eindringt eigentlich. Und dadurch vermischen sich Wasser und Kaffeepulver besser miteinander und es entsteht ein stärkerer, geschmacksintensiverer Kaffee mit weniger Bohnen.
Das klingt schon wieder nach einem ziemlich spannenden Experiment. Da kriegt man direkt Lust, das auszuprobieren. Probiert ihr es doch auch mal aus und schreibt uns, ob die Forschenden recht haben, was den Geschmack angeht. Ob ihr das auch so seht, subjektiv betrachtet, dass man da weniger Kaffeepulver braucht. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe viel gelernt heute. Auch so einiges, das ich bisher noch nicht gelesen hatte. Jasmin, vielen Dank für diese riesige und echt spannende Recherche. Jasmins Quellen findet ihr wie gewohnt in den Shownotes. Und wenn ihr was vermisst habt in dieser Folge, wenn ihr Themenanregungen habt oder uns sonst was sagen möchtet, dann schreibt uns. Wir freuen uns wirklich sehr und immer über Post unter synapsen@ndr.de. Und empfehlt uns doch weiter an Kaffeetrinkerinnen, Teetrinker, Menschen, die verstehen wollen, wie unser Organismus funktioniert und die biomedizinische Forschung dahinter. Oder sagen wir mal an alle, die mit neugierigem Blick in die Zukunft gucken. Gefreut haben wir uns natürlich auch über Unterstützung in der Produktion. Heute hatte Lisa Krumme da den Hut auf. Eine neue Synapsenfolge gibt es in 2 Wochen hier in diesem Kanal in der ARD Audiothek. Dann geht es um die Entstehung von Schmerzen. Ich bin Corinna Hennig. Jetzt macht euch einen Kaffee, denn hier kommt noch ein Podcast-Tipp.
Wo ist das Telefon? Wo ist das Telefon? Wie ist Polizei? Hat er geschossen?
Diese Aufnahme hat bislang noch fast niemand gehört.
Ich glaube, der hat durch die verfickte Tür geschossen.
Es ist eine Schlüsselszene in einem der größten Terrorverfahren, das Deutschland je gesehen hat.
Die sind alles andere als schräg. Die lesen Goethe und Schiller. Das kommt nicht in WDR.
Ich bin Martin, Reporter im Investigativteam beim WDR. In diesem Podcast nehme ich euch mit in das Innere einer mutmaßlichen Terrorgruppe.
Wir dürfen den Fuß nicht vom Gas nehmen. Wir machen sie jetzt platt. Das System machen wir jetzt platt.
Es passiert so viel. Es ist vor aller Augen, dass der Deep State in sich zusammenbricht.
Mit Ex-Elite-Soldaten, Handwerkern und Heilpraktikern, die gemeinsam den Umsturz geplant haben sollen.
Es geht hier um knallharte Verfassungsfeinde.
Das ist Hateland. Und dies ist unsere erste Staffel, Deep State, vom Elitesoldaten zum Reichsbürger. Ein Podcast von WDR und NDR über den Kampf um Deutschland. Ab 15. September in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.